jetzt haben wir hier auf dem Dach einen Mann zu Besuch, einen Mann, der sich Multifunktionssatiriker nennt. Er zeichnet, er schreibt für Titanic, Taz, Siegessäule, er Poetry Slammt, er liest bei der Vorlesebühne Brauseboys vor, er lektoriert und verlegt die Bücher anderer im Satyr Verlag und hat nach 3 Romanen vor einer Weile im Februar einen neuen Band mit Kurzgeschichten veröffentlicht. Der heißt Bloß Menschen, schöner Schämen für alle. Herzlich willkommen, Volker Surmann. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Hallo.
Eine Frage, die sich natürlich dringend erstmal aufdrängt, Ich schäme mich für diese schlechte Wortwahl. Nee, wann kannst du dich erinnern, wann du dich das letzte Mal geschämt hast? Also auch fremdgeschämt? Nee, frag mal erstmal geschämt.
Geschämt ein klein bisschen. Also eben vor, ich würde sagen, 10 Minuten, als ich hinten mit der Redakteurin im Backstage saß und sie fragte mich, was für einen Sender hörst du? Und ich blätterte mein Buch auf und als erstes fiel eine Postkarte eines anderen Radiosenders aus dem Buch raus. Und ich dachte, ach du meine Güte, den hätte ich besser mal rausgenommen heute.
Aha, gut. Also wenn du den jetzt auch beim Namen genannt hättest, dann hättest du gleich im Erdboden versinken können. Was passiert dir, wenn du dich schämst? Wirst du rot? Kriegst du irgendwie... Also ich meine, das ist jetzt hier in den Verhältnissen, glaube ich, egal.
Ja, ich glaube, ich werde schon rot. Also ich kriege so richtige Bombe, wie sich das gehört. Und auch mit diesem Gefühl, ich möchte jetzt so im Boden versinken sofort. Jetzt am besten, dass eine Klappe sich auftut und ich dann ein bisschen eher im Mittelpunkt runterfalle. Das ist so das Gefühl, das man dann so haben möchte, wenn man sich so richtig, richtig schämt.
Ja. War dieses Gefühl auch Antrieb für dich, dieses Buch zu machen? Also diese Geschichten zu erzählen?
Ja, ich habe einfach festgestellt, dass Scham ein unglaublich schönes Gefühl ist und es ein sehr befreiendes Gefühl ist, über Scham auch zu lachen und über Scham auch wegzulachen, weil man erlebt sie an allen Stellen, sowohl eigene Scham als auch Scham von, also die klassische Fremdscham, wenn um einen herum Dinge passieren, wo man sich in Grund und Boden für schämen möchte, für andere. Und ich habe für mich das beste Mittel gefunden, einfach drüber zu schreiben und dann Geschichten drüber zu schreiben und eigentlich diese Erlebnisse dann einfach aufzuschreiben, so wie sie waren.
Genau, das sagst du an irgendeiner Stelle, ich habe keine Fantasie, ich schreibe nur mit. Genau, das ist es. Also das sind sehr unterschiedliche Geschichten von oder über Scham und Fremdscham. Manche spielen auch in einem Stadtbezirk, in dem du jetzt lebst, in Prenzlauer Berg. Du bist aus Ostwestfalen nach Ostberlin gezogen, das hebst du besonders hervor. Warum zog es dich dann ausgerechnet dahin? Sind die Ostwestfalen, die Ostberliner irgendwie, haben die Gemeinsamkeiten?
Naja, dass ich von Ostwestfalen nach Ostberlin gezogen bin, das hauptsächlich steht das in der Biografie drin, weil es sich so schön, es klingt einfach unglaublich schön. Ich bin halt mehr oder weniger durch Zufall im Friedrichshain gelandet, nicht im Prenzlauer Berg, sondern im Friedrichshain.
Es gibt aber eine Geschichte, die spielt im Prenzlauer Berg, glaube ich, ne?
Ja, ich wohne sehr nah an der Grenze zum Prenzlauer Berg.
Ach so, genau, Danziger Straße, die Kaufhalle dort, ne, die du ja frequentiert hast.
Genau. Genau, die ich auch ganz bewusst ein bisschen verschleiert habe, wo sie denn wirklich eigentlich liegt. Und was war die Frage?
Ich habe keine gestellt, glaube ich. Ich habe einfach hier nur irgendwie was erzählt. Du bist Lektor, also du machst ja verschiedene Sachen. Wie ist das zum Beispiel, wenn du ein Buch, du hast mehrere Bücher jetzt schon veröffentlicht, kannst du deine eigenen Bücher eigentlich lektorieren? Geht das? Also lektorieren ist ja wirklich auch etwas, da muss man sich mit dem Autor auseinandersetzen, also wirklich auch und ihm Vorschläge machen und so, ne? Also wie ist das, wenn du deine Bücher machst?
Es ist zweierlei. Zum einen, wenn ich Kurzgeschichtenbände mache, die mache ich ja auch selber im eigenen Verlag, die sind einfach durch das unglaublich häufige und immer wieder Vorlesen einfach schon sehr rund geschliffen und da ist quasi das immer wieder Vortragen, die Arbeit vor Publikum, das beste Lektorat, das man haben kann. Bei den Romanen ist es anders, die habe ich immer auch in anderen Verlagen ganz bewusst veröffentlicht, weil es da dann externe Lektoren gibt, die sich dann um alles kümmern und die dann mit mir dann in Kontakt treten und die dann wirklich auch Vorschläge machen und ich kann mich mit denen dann auseinandersetzen oder so. Deswegen ist es mir auch sehr wichtig, dass Romane dann in anderen Verlagen erscheinen. Ich könnte das nicht. Ich habe keine Distanz zum eigenen Text.
Das ist, glaube ich, auch wichtig, ne? Dass man das irgendwie dann auch mal in fremde Hände geben kann. Zurück zur Scham. Also es geht in den Geschichten um Scham, es geht um Fremdscham. Also du hast vorhin gesagt, Scham ist ein schönes Gefühl. Das kann man, glaube ich, jetzt... Ich weiß, wie du es meinst. Fremdscham ist, glaube ich, besser, oder?
Nein, es ist kein schönes Gefühl. Also schön ist es, wenn es aufhört, das auf jeden Fall. Und schön ist, wenn man nachher drüber lachen kann, weil die schönsten Situationen, also die besten Situationen mit Scham umzugehen, ist nachher über sich selber lachen zu können. Und ich finde, das ist das Wichtigste überhaupt, dass man irgendwann einfach drüber steht, weil Lachen ist eine gute Möglichkeit, um drüber zu stehen.
Gibt es für dich Schamgrenzen? Also du erzählst Geschichten, die du selber, das sagst du, behauptest du zumindest, du schreibst nur auf, was du selber gesehen hast. Gab es so Punkte, wo du gedacht hast, ich meine, das sind ja alles anonymisierte Geschichten, Geschichten. Du nennst ja keine Mitmenschen beim Namen, also zumindest nicht erkennbar, wo du sagst, das ist jetzt etwas, das erzähle ich nicht oder so?
Ich glaube schon, dass sie, also erzählerisch ist die Schamgrenze auf jeden Fall da, wo es die Persönlichkeitsrechte von anderen Menschen berührt. Und da möchte ich auch nicht rübergehen. Ich möchte schon dann aus diesen Typen und aus den Erlebnissen, die ich erzähle und auch aus den Figuren, die ich da karikiere, letztendlich schon Prototypen machen, die für etwas stehen und die für andere Menschen auch stehen und für andere Umgehensweisen und möchte da niemanden persönlich bloßstellen. Darum geht's nicht.
Bloßstellen, deswegen heißt es ja auch Bloßmenschen, ne?
Genau, das sind Menschen, die sich selber bloßstellen. Das ist ein großer Unterschied zum anderen Menschen bloßstellen.
Genau, davon werden wir einige kennenlernen oder werden Sie einige kennenlernen, wenn Sie dieses Buch lesen, das, was wir Ihnen sehr empfehlen. Aber Sie werden jetzt auch nach der nächsten Musik eine Geschichte hören oder eine Geschichte, glaube ich, ne, wirst du
genau
lesen?
Genau, eine Geschichte und auch das ist eine Geschichte, wo ich sehr viel Wert drauf lege, dass sie wirklich exakt so passiert ist. Der Vorspruch des Buches, es kommt nicht von ganz ungefähr, natürlich so ein bisschen augenzwinkernd betrachtet, aber im Grunde genommen schreibe ich bei ganz, ganz vielen Geschichten einfach mit und muss mir gar nicht mehr viel dazu ausdenken.
Bloß Menschen, schöner Schämen für alle, heißt der Erzählungsband von Volker Suhrmann, der, das mal so nebenbei bemerkt, jeden Donnerstag auch bei den Brauseboys zugegen ist, im Wedding, als einer der Brauseboys. Aber das erzählen wir Ihnen vielleicht nachher nochmal. Aber jetzt hast du erstmal die Bühne für dich mit einer Geschichte aus diesem Buch. Herzlich willkommen nochmal, Volker Suhrmann.
Ja, danke schön. Und ich möchte jetzt gleich auch die erste Geschichte in dem Buch lesen, die auch so ein bisschen Pate steht für viele andere, weil sie einfach quasi prototypisch darstellt, wie man mit Scham umgehen kann. Vor allem in diesem Fall Fremdscham. Der Text heißt Unerwartetes Bekenntnis eines langweiligen Mannes. Er ist um die 30, groß, blond und schlank, aber nicht attraktiv. Er ist ziemlich groß, recht blond und mehr oder weniger schlank. Er ist ein Mann, wie ich ihn malen würde, wenn man mir die Aufgabe gäbe, einen langweiligen Mann zu malen. Doch ich kann nicht malen und der Mann ist nicht gemalt, sondern er setzt sich in Fulda zu uns an den ICE-Tisch, den ich mir seit Frankfurt mit einer Frau aus Freiburg teile. Er fragt höflich, ob der Platz frei sei, dann setzt er sich und sagt, ich fahre heute das erste Mal mit der Bahn. Ach Gott, wie drollig, denke ich. Aber nervös genug ist der langweilige Mann jedenfalls. Er fragt nach einer Steckdose für seinen Laptop, findet sie, kriecht dafür aber komplett unter den Tisch. Dann sagt er etwas Langweiliges. Ich baue hier mal gerade mein kleines Büro auf. Ich glaube, er meint das witzig. Wer das erste Mal Bahn fährt, hält sowas vielleicht für total originell, obwohl auch ein Bahnovize auf den ersten Blick sehen müsste, dass ein ICE-Großraumabteil längst Großraumbüro ist. Originell wäre, einen Drucker aufzubauen. Oder eine mechanische Reiseschreibmaschine, die am Ende der Zeile Pling macht. Da fand ich die Frau aus Freiburg schon origineller, die, bis der langweilige Mann kam, Marmeladengläser in Geschenkpapier eingewickelt hat. Dann fragt der langweilige Mann die Frau aus Freiburg, sind Sie Lehrerin? Die Frage kommt etwas unvermittelt, aber vielleicht hat der langweilige Mann in Bahnfahren für Einsteiger gelesen, dass Smalltalk am Platz dazugehört und zieht nun die Trumpfkarte Fragen nach dem Beruf. Die Frau aus Freiburg sagt, sie sei Musikerzieherin. Er sagt, er sei Journalist. Er schreibe für eine Mainzer Zeitung, habe morgen ein Vorstellungsgespräch bei einer Nachrichtenagentur in Berlin. Bei seiner Mainzer Zeitung kriege er 90 Euro pro Artikel. Das wäre ja ein ganz gutes Einkommen, wenn er das täglich bekäme. Bekomme er aber nun mal nicht. Deshalb jetzt Berlin, wie viel Sie so verdiene. Daraufhin ist das Gespräch zu Ende. Mich bezieht er gar nicht erst ein. Und das ist mir recht, denn der langweilige Mann macht mich nervös. Er zappelt in seiner Sitzschale rum. Er tippt auf seinem Laptop. Er zerschnipselt eine Fahrkarte. Nichts wirklich Auffälliges. Und trotzdem quillt bei dem langweiligen Mann die innere Unruhe aus allen Ritzen seiner Existenz. Wenn man eine Aura-Fotografie von ihm machte, sähe man auf dem Bild hinterher einen 5-Jährigen mit abgeklebter Brille, der furchtbar dringend aufs Klo muss. Junge, möchte ich ihm gerne sagen, vergiss das mit der Nachrichtenagentur. Wenn du in deinem Bewerbungsgespräch so bist wie hier im Zug, kannst du eigentlich schon in Kassel aussteigen. Fahr zurück nach Mainz, Berlin ist nichts für dich. In Göttingen setzt sich eine junge Mutter mit Kleinkind zu uns. Der langweilige Mann wird zum Glück etwas langweiliger und tippt auf seinem Laptop rum. Ich lese, die junge Mutter liest, ihre Tochter schläft seelenruhig auf ihrer Brust. Irgendwann fragt der langweilige Mann, Entschuldigung, wissen Sie, ob es hier am Tisch auch einen Mülleimer gibt? Die junge Mutter zeigt auf die entsprechende Klappe. Wären Sie so gut gerade? Ja, danke. Gemeinsam schieben sie einen Rucksack von der Mülleimerklappe. Einige Papierschnipsel werden verklappt und im Zurücklehnen sagt der langweilige Mann, ich befriedige mich auch gelegentlich selbst. Für einen kurzen Moment hält das Universum den Atem an. Der Moment ist exakt so lang, wie die Schallwellen vom Außen- übers Mittelohr zum Innenohr brauchen, vorbei an Trommelfellen, Gehörknöchelchen zur Hörschnecke, in der eifrige Stereozilien Neurotransmitter ausschütten, die vom Hörnerv zum auditiven Kortex der Großhirnrinde geleitet werden, wo sofort Vergleiche mit bereits bekannten Schallmustern gezogen werden, diverse wortsemantische sowie syntaktische Verarbeitungszentren in Frontal- und Temporallappen sowie Wernicke-Areal hinzugezogen werden, irgendwo im Zentrum für Sinngegenprüfung leuchtet eine rote Warnlampe auf, ein runder Tisch der Semantik kommt zu keinem Ergebnis, beschließt aber als Sofortmaßnahme die Stirn kraus zu ziehen und einen fragenden Blick aufzusetzen. All das dauert eine halbe Ewigkeit. Etwa 0,7 Sekunden. Dann atmet das Universum wieder. Die junge Mutter war 0,1 Sekunde schneller. Auch ihre Stirn ist kraus, auch ihr Blick ist fragend. Aber ihr Sprachzentrum ist ein Wort weiter. Sie sagt, was? Ich befriedige mich auch gelegentlich selbst. Wiederholt der langweilige Mann und fügt hinzu, etwa alle 2 Monate. Das Universum hat Schluck auf. Mein Wernicke-Areal guckt blöd aus der Wäsche. Schwerer Ausnahmefehler in der Sprachverarbeitung, keine Rückmeldung. Wollen Sie die Anwendung schließen? Ich gucke meine Sitznachbarin an, meine Sitznachbarin blickt mich an. Ich schaue ins Gesicht der Freiburgerin. Die guckt gerade ratlos zu mir. Uns allen steht ins Gesicht geschrieben, Wernicke-Areal out of order. Hat er das gerade wirklich gesagt? Hat er nicht gesagt, ui, der Mülleimer am Tisch ist aber ganz schön voll. Ja, ja, die Bahn mal wieder. Nein, hat er nicht. Aber wollen wir nicht einfach so tun, als ob? Inzwischen hat der in meinem Gehirn gut ausgeprägte Nonsenslappen ein Grinsen in mein Gesicht geschickt. Ich versuche, es hinter meinem Buch zu verstecken. Das gelingt nur bedingt und sieht bescheuert aus. Mir fällt aber auf, dass ich den langweiligen Mann gar nicht mehr so langweilig finde. Mein spontaner Gedanke ist Tourette-Syndrom. Aber ist das nicht eine unkontrollierte Zwangshandlung? Ein interessantes Buch lesen da gerade Ficken, Ficken, Möselecken. Ich lese auch gerne Paul Auster. Was? Oh, Verzeihung, ich spreche manchmal etwas undeutlich. Ich sagte, Ficken, Ficken, Möse lecken. Kennen Sie Nacht des Orakels? Nein. Tourette scheidet aus. Ich befriedige mich auch gelegentlich selbst etwa alle 2 Monate. Was sagt man auf so einen Satz? Variante 0, der Normalfall. Variante 1, Umlenkung. Ich befriedige mich auch gelegentlich selbst etwa alle 2 Monate. Ach, das ist ja interessant. Ich gehe gelegentlich in den Zoo auch etwa alle 2 Monate. Variante 2, Konfrontation. Ich befriedige mich auch gelegentlich selbst etwa alle 2 Monate. Ja, vielleicht sollten Sie es öfter tun, dann stünde Ihnen der Saft nicht schon hoch bis ins Hirn, wo anscheinend so einiges verklebt. Das wäre arschcool. Wie so oft fällt mir der Satz etwa 10 Minuten zu spät ein. Variante 3. Konversation. Ich befriedige mich auch gelegentlich selbst etwa alle 2 Monate. Och, das ist ja ein Ding. Wie machen Sie es denn am liebsten? Haben Sie da bestimmte Techniken? Benutzen Sie Hilfsmittel? Woran denken Sie? Mit etwas Glück entwickelte sich ein angenehmes und sachbezogenes Gespräch über Masturbation, aus dem beide Seiten vielleicht noch etwas lernen können. Der Zug fährt in Braunschweig ein. Der langweilige Mann packt wortlos seine Sachen, steht auf und verlässt den Wagen. Aber wieso? Wollte er nicht nach Berlin? Die Wahrnehmungsverarbeitung in meinem Hirn brutzelt sich seit einer Stunde immer wieder neu. Wieso hat sich der langweilige Mann aus Mainz eigentlich erst in Fulda zu uns an den Tisch gesetzt? Er muss doch schon seit Frankfurt im Zug sein. Sollte es gar so sein, dass er den ganzen Tag schon durch den Zug meandert? Immer so lange an einem Platz bleibt, bis er sich bis auf die Knochen blamiert und weiterzieht? Sitzen irgendwo anders im Zug auch noch Reisende mit verdatterten Wernicke-Arealen? Sollte ich morgen Nachmittag mal die Nachrichtenagenturen in Berlin abtelefonieren und nach besonderen Vorkommnissen bei Bewerbungsgesprächen fragen? Auf viele dieser Fragen wird es keine Antwort geben. In einem Punkt muss ich mich allerdings korrigieren. Der langweilige Mann passt eigentlich doch ganz gut nach Berlin. Vielen Dank.
Volker Suhrmann. Vielen Dank. Ist doch erstaunlich, wie amüsant so ein langweiliger Mann sein kann. Bloß Menschen, schöner Schämen für alle heißt dieser Erzählungsband, den wir Ihnen dringend ans Herz legen. Erschien im Satyr Verlag. Und außerdem, wie gesagt, donnerstags die Brauseboys im Wedding. Wo genau?
Im Lalouse sind wir immer.
Genau.
Das ist mitten in den Osramhöfen.
Mitten in den Osramhöfen. Und am 23. August moderierst du den Slam des Westens in Schöneberg im AHA. Richtig?
Das ist richtig. Und es ist der Slam des Westens in the Dark. Das ist ein Poetry Slam, der im Dunkeln ausgetragen wird. Und das ist, den gibt es nur einmal in Berlin. Also ich mache das alle 2 Monate, aber es ist die einzige Veranstaltungsreihe, die so im als Slam im Dunkeln stattfindet. Ist immer sehr, sehr schön, weil man eben keine Poetinnen und Poeten auf der Bühne sieht, sondern einfach nur hören kann. Das ist ich finde es immer ein sehr schönes Erlebnis.
Viele konnten dich heute hören, einige konnten dich heute sehen, was auch ein Vergnügen war. Vielen Dank, Volker, dass du da warst.